om de allierades bombning utav handelsstaden Dresden och huvudtaget bombningar av civilbefolkningen i Tyskland i andra världskrigets slutskede.
Den 13 februari 1945 i andra världskrigets slutskede inledde de allierade ett anfall mot den tyska kulturstaden Dresden. 243 bombplan fällde på 20 minuter 400 000 bomber över stan, inklusive brandbomber. När den andra anfallsvågen med över 500 plan kom så brann redan hela stan. I 3 dagar och 3 nätter brann Dresden. 25 000 eller 35 000 människor brändes ihjäl i lågorna. Det finns dock siffror om att det kan ha varit många fler. Och imorgon på 50-årsdagen högtidlighålls minnet av terrorbombningen, främst då förstås i det restaurerade Dresden. Hans Villius, historiker och tv-producent, fanns det någon militär motivering till att försöka utplåna Dresden på det här viset?
Inte på minsta sätt. Det var en ren terrorbombning. Brittiska flyget bombade centrala delar av Dresden och förstörde ovärdeliga byggnadsminnesmärken. Istället borde i så fall ett anfall riktats mot utkanterna, mot industrier och försörjningsställen och så vidare.
Varför skedde inte det då? Varför genomfördes den här terrorbombningen? Vem beslutade det?
Ja, egentligen var det så att Stalin hade velat ha hjälp med bombnings av Dresden för att hindra hjälp till den tyska armén mot den röda armén som ryckte fram. Så blev det nu inte. Churchill gick med på detta, men chefen för bombflyget, som kallas för Bomber Harris, Harris alltså i efternamn, han beslöt att bomba Dresden helt och hållet. Och detta väckte ju en fruktansvärd motvilja efteråt på många håll, och den fördömdes. Och Churchill ställde sig också oerhört frågan, men Bomber Harris var en person som gick fram på det sättet. Han la ut bombmattor och ödelade hela städer istället för att vända sig mot de industriellt viktiga, för tyskarna industriellt viktiga fabriker och sådant.
Han var chef för flygvapnet väl, Harris?
Ja.
Var han en dålig militär eller drevs han av hat? Eller, jag menar, går det att förklara?
Ja, han hade ju ingen som helst känsla för ovärdeliga kulturella minnesmärken i varje fall.
Och inte för civila människor heller, verkar det som?
Nej, inte alls. Och det var så här att det var en dålig samordning överhuvudtaget mellan de olika vapenslagen. Flyget hade inte samordning med marktrupperna, och det ledde till faktiskt att bombmattorna förstörde eller hindrade framkomsten för de allierade stridsvagnarna.
Var det så här under kriget att det var dålig samordning, att sådana här missgrepp gjordes allmänt? Eller är Dresden och händelserna runt omkring där ett undantag?
Nej, det är ett undantag så tillvida som att det var en så markant terrorbombning av civila. Men det är klart att på liknande sätt, fast det var inte så påtagligt. Dresden var ju en kulturstad som förstördes på det här sättet. Det fanns ju fantastiska konstskatter som gick upp i rök. Men alltså Hamburg och städerna i Ruhrområdet blev också kraftigt bombade genom de här bombarmaderna, bombmattorna som lades ut.
Mm. Men man får också ett intryck av att krigföringen sköttes dåligt. Du tar en dålig samordning och sånt där. Så var det. Det är ju inte en bild som jag har fått i de filmer och böcker och sånt där som har kommit om kriget.
Nej, det får man inte. Det beror ju på att det är segrarna som skriver historien, och segrarna undanhåller också det som talar mot de själva. I det här fallet när det gäller andra världskriget så är det ju dessutom i så hög grad svart på vitt, eller på att säga svart och vitt. Det är den goda sidan som de allierade representerar, demokrati och frihet och vad du vill, mot nazismens ondska. Och detta har trumfats in på det sättet att det blir sned. Jag menar, det är inte så att det inte ligger till på det sättet, men egna misstag på den sidan som är så att säga den goda, va? Det kommer inte fram, och det tar tid innan det kommer fram. Fast det är klart att tar du eldstormen över Dresden och bombmattorna, så har de kritiserats långt tidigare.
Mm. Men den tyska ondkan, så att säga, skuggar missgrepp och missdåd som allierade har gjort?
Ja, i oerhört hög grad blir det på det sättet, just genom att vi har den här väldiga skillnaden mellan att representera det som är rätt och det som inte är rätt. Va? Det har hindrat det, tror jag.
Kunde kriget ha avslutats tidigare om man prioriterat andra mål, om samordningen varit bättre och så vidare? Kunde man ha fått slut på kriget snabbare?
Ja, sånt kan man ju aldrig svara direkt eller säkert på, men sannolikt hade det varit på det sättet. Man har framfört den åsikten att om de allierade istället för att lägga ut dessa bombmattor som ofta drabbade civila hade koncentrerat sig på fabriker och sådana platser som gav försörjning till tyska armén, så hade man alltså kunnat få slut på kriget tidigare. Som det nu var så fortsatte rustningsindustrin ända till sista veckan innan kriget tog slut i Europa.
Mm. Det var väl tyskarna också inne på efteråt själva, att de kunde ha förlorat snabbare med bättre krigföring,
ja,
från de allierade sidan.
Ja, det har man menat varit den enda möjligheten faktiskt att göra det. Och det är så mycket olyckligare som det sista krigsåret medförde lika stora förluster som under de tidigare åren tillsammans. Vilket är otroligt, men så är det faktiskt.
Mm. Varför drog det ut så länge på tiden då? Går det att säga någonting om det? Var det kravet på... Var det viljan att totalt förstöra Tyskland som var orsaken? Eller var det kravet på ovillkorlig kapitulation? Eller varför drog det ut så länge och varför var det sista året så fruktansvärt?
Jag skulle tro, utan att vara säker på detta, jag skulle tro att den ovillkorliga kapitulationen som fördes fram, om jag inte minns fel, redan 1943, alltså 2 år innan kriget tog slut i Europa, var en hemsko för de allierade. Det gjorde det omöjligt egentligen att få någon sorts eftergivenhet på något sätt från tyskarna, som naturligtvis aldrig ville gå med på ovillkorlig kapitulation. Inte ens resonemang om villkor för fred eller någonting, utan det var bara att lägga ner vapnen, och det ville man inte.
Mm. Var det kravet också ett skäl till att det inte förekom så mycket kontakter med tyska motståndsrörelser?
Ja, säkert. Säkert. Det kan man ju inte heller uttala sig om vad det skulle ha lett till, men det var olyckligt att den här motståndsrörelsen som ju ändå fanns inte fick något stöd alls. Utan fick arbeta helt och hållet i sorts tomrum i Tyskland.
Fast återigen då, det kan ju då förklaras med den ondskefullhet som steg upp ur det tredje riket.
Ja, men här fanns ju dock en grupp som låt vara då konservativa officerare, men det var i alla fall tyskar som definitivt var mot nazismen och som ville på något sätt göra sig av med Hitler. Och det var ju lite olyckligt att man inte stödde det.
Tycker du att forskningen efteråt om kriget har varit för onyanserad och inte granskat och värderat de allierades sätt att bedriva kriget?
Ordentligt? Nej, det tycker jag nog inte. Men det är ju så här att eftersom segrarna inte vill att det ska komma några fläckar på deras vapensköld, så är det ju... tar det ju tid innan ett material kommer fram som avslöjar en hel del av de misstag som begicks. Det är klart. Men jag tror inte historikerna har en sorts inställning för att nu ska vi lägga... Men det kan jag ha påverkat dem indirekt förstås. Det är ju klart.
Ja, du menar alltså, känslan av att det var ett rättfärdigt krig?
Det kan ju påverka det. Men det kan man inte komma ifrån. Men historiker ska ju försöka så objektivt som möjligt skildrade förflutna, men blir ju lätt påverkade av sina egna åsikter. Det kan man inte komma ifrån.
Mm. 50 år har ju gått nu. Tror du att bilden av andra världskriget kommer att förändras långsamt, även i väst alltså?
Ja, det är jag övertygad om att det tar ju lång tid innan man kommer, och det blir frågeställningarna blir aldrig klargjorda helt och hållet, men det är klart att det tar tid och det kommer fram nya saker undan för undan. Jag menar, om du tar till exempel vid Nürnbergprocessen 1945, då förbjöd ryssarna att massakern i Katyn skulle tas upp, eller i varje fall att den på något sätt skulle undersökas. Det var givet att det var en tysk massaker, och det har ju visat sig att det är fel. Så att det har ju tagit tid innan det har kommit fram. Det kan ju också vara så att man måste ha glasnost och perestrojka i det forna Sovjetunionen för att få loss en del material som har varit fördolt och som man inte har velat komma fram med.
Så att bilden av kriget är inte fixerad ännu?
Absolut inte. Jag tror inte den kommer att bli heller. Därför att det gäller ju även första världskriget att det finns frågeställningar som fortfarande öppna som man inte kan ge definitiva svar på.
Tack Hans Viljus.
Den 12 februari 1995 hade alla de tyska satellitkanalerna också minnesprogram om Dresden.
Diese alten Aufnahmen sind eine Rarität. Dresden vor der Zerstörung. Gefilmt von oben aus einem wackeligen Flugzeug. vorn der Zwinger, dahinter das Schloss, die Hofkirche, die Augustusbrücke, die Elbe.
Meine Damen und Herren, bitte einsteigen zur Straßenbahnrundfahrt durch Dresden.
Stadtrundfahrt durch Dresden. Ein Kulturfilmchen von 1939. Neckisch im Stil der Zeit.
Dresden, die türmerreiche Barockstadt am Elbestrom, ist ein Kulturmittelpunkt Deutschlands. Dort links, auf einem Teil der ehemaligen Stadtmauer, sehen Sie die Brühlsche Terrasse. Wir kommen nun zur größten Kostbarkeit Dresdens, dem weltberühmten Zwinger. Dieser monumentale Festhof ist eine Schöpfung Daniel Pöppelmanns, der ihn im Auftrage des kulturschöpferischen Barockfürsten August der Starke erbaute. Wir fahren nun nach dem Neumarkt weiter. Hier erhebt sich das Wahrzeichen der Barockstadt Dresden, der gewaltige protestantische Dom, die Frauenkirche. Sie ist das unsterbliche Werk des Dresdner Ratsbaumeisters George Behr.
Dresden in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945. Die einzigen Filmaufnahmen vom Untergang der Stadt, gedreht aus einem britischen Flugzeug. Dort unten verbrennen Menschen. Es war das historische Zentrum, das vernichtet werden sollte. Die Zielkarte der Royal Air Force belegt es. Fabriken und Kasernen lagen anderswo in Dresden. Hans-Joachim Dietze war damals Schüler. Er wohnte gegenüber dem Hauptbahnhof und erlebte das Bombardement mit. In seinem Album bewahrt er einzigartige Fotos, aufgenommen in der Nacht des Angriffs.
Mein Vater hatte eine recht schöne Kamera. Ich meine, es ist eine Leica-Kamera gewesen. Und die habe ich mit dem Notwendigen, was man so eben retten wollte, noch umgehängt, wo die Bomben fielen. Unser Haus wurde sofort getroffen von Volltreffern. Das ganze Haus brannte. Und auf dem Weg aus dem Haus heraus habe ich schon rückblickend eine erste Aufnahme gemacht. Es war noch ein Stück Film drin. Ich habe einfach losgedreht.
Woher hatten Sie die Nerven in der Nacht zu fotografieren?
Nach Nerven darf man nicht fragen. Es ist vielleicht der Gedanke gewesen, erlebst du das Haus noch einmal? Mhm. So schön die ganze Zeit, die Jugend habe ich dort verbracht. Wir haben es gesehen, wie es niederbrannte, wie die Häuser ringsrum in Flammen standen. Es ist auch ein klein wenig so, ich würde sagen, ein bisschen Abenteuer dabei gewesen. Dann, das ist eine Aufnahme, das ist ein Gebäude gewesen, wo viele Klein- und Kleinstkinder untergebracht waren, von NSV-Helferinnen betreut, von Flüchtlingsfamilien. Wir haben das entsetzliche Schreien der da drin verbrennenden Kinder gehört. Ja, und dann in der Folge widerspiegelt sich das in ein paar Aufnahmen, unseren Fluchtweg. Wir suchten einen Ausweg aus der Stadt. Gleichzeitig haben wir aber noch Empfinden gehabt, wir müssen in der Nähe der Wohnung bleiben, des Hauses. Vielleicht kann man noch etwas retten.
Die Kreuzschule, Heimat des weltberühmten Kreuzchors. Und was die Bomben übrig ließen. Vom Sockel gestürzt, Theodor Körner, einstmals Kreuzschüler, Freiheitsheld im Kampf gegen Napoleon. Bodo Seifert, heute ein pensionierter Chirurg, erlebte als 15-Jähriger den ersten Angriff im Keller der Schule mit. Danach schlugen sich einige der Jungen durch ins Freie.
Viele unserer Schüler haben das nicht getan oder nicht gekonnt. Sie haben den zweiten Angriff im Keller überlebt und sind danach offenbar durch Erschöpfung eingeschlafen und vermutlich durch Kohlenmonoxidvergiftung erstickt.
Wie war das Bild, als Sie aus dieser Schule rauskamen?
Wir befanden uns in einem Feuersturm, durch den nichts zu erkennen war. Wir konnten nur ahnen, da wir Ortskenntnisse ja hatten, dass wir uns in der Bürgerwiese befanden und versuchten, was uns dann auch gelang, den großen Garten zu erreichen.
Wir wurden schockiert. Der Schmerz kam erst viel später, ne?
Der Hauptbahnhof am Rande der Altstadt wurde schwer beschädigt, obwohl er außerhalb des engeren Zielgebietes lag. Wie alle Dresdner Bahnhöfe war er in diesen Tagen überfüllt mit Zügen voller Flüchtlinge und Verwundeter. Im Inneren des Bahnhofs, vor allem in seinen unzulänglichen Luftschutzräumen, kamen etwa 750 Menschen ums Leben. Selbst wer sich ins Freie retten konnte, war damit längst nicht außer Gefahr. Bomben, Feuersturm, einstürzende Fassaden. Im Bahnhof, wie in anderen Stellen der Stadt, mussten die Leichen geborgen und abtransportiert werden. Für diese Aufgabe wurden Soldaten, aber auch Zivilisten eingesetzt. Einige von ihnen wurden regelrecht von der Straße weggefangen. Zum Beispiel Hans Tischer. Er war auf dem Weg nach Hause, um nach dem Rechten zu sehen.
Also es war ein grausames Bild. Man hat sich kaum getraut, diesen Bahnhof zu betreten. Zumal man ja schon damals 15 Jahre sowas überhaupt nicht gesehen hat. Es lagen ja hier überall Leichen, im gesamten Bahnhof verstreut. Die Bahnhofskonstruktion war zum großen Teil auch zerstört. Die Züge zum Teil ausgebrannt oder durch Luftminen zerbombt. Die Menschen, die hier ums Leben gekommen sind, mussten schnellstens wegen der Gefahr einer Seuche abtransportiert werden. Und dazu wurden wir eingesetzt.
Erinnern Sie sich doch, woran die meisten Opfer, die hier im Bahnhof ums Leben kamen, gestorben sind? Sind sie verbrannt oder woran sind sie gestorben?
Nein, die meisten Opfer hier sind durch Sprengbomben und durch Luftminen zu Tode gekommen.
Das heißt, die Lungen sind ihnen zerrissen?
Die Lungen sind praktisch geplatzt durch den Luftdruck, der hier entstanden ist. Es war ein Anblick, den man nicht mehr vergessen kann.
Wie lange haben Sie gebraucht, das zu verarbeiten?
Ja, wenn man die Frage so konkret stellt, diese Bilder werden einen niemals verlassen und man denkt immer wieder daran zurück, an bestimmten Tagen oder bei bestimmten Ereignissen. Aber im Großen und Ganzen hat man, oder habe ich, in etwa 5-6 Jahren einen gewissen Abstand kann man halten.
Wohin wurden die Toten gebracht, die Sie hier mit anderen geräumt haben?
Die Toten wurden von hier, von der Bahnhofshalle, auf LKWs verladen. Und diese LKWs fuhren zum Altmarkt. Und auf dem Altmarkt wurden also große Scheiterhaufen aufgebaut. Und diese Toten wurden dort alle verbrannt.
Der britische Luftmarschall Arthur Harris, genannt Bomber Harris, leitete seit 1942 das Bomber Command und damit auch die Angriffe auf deutsche Städte. Das war sein Büro westlich von London. Es sieht noch fast so aus wie damals. Harris hielt sich an feste Dienststunden. Tagsüber wurde geplant und vorbereitet, nachts geflogen und gebombt. Der Bunker. Bomber Command hat zusammen mit der US Air Force unzählige Angriffe geflogen. Was vielfach vergessen wird, dieser britische Truppenteil hatte besonders hohe Verluste. 55.573 Tote, ein Siebtel aller britischen Gefallenen. Fast 10.000 Airmen, wie sie sich nannten, wurden gefangen genommen. Peter Tomlinson ist der letzte noch lebende Adjutant von Arthur Harris. Auch er flog im Krieg Einsätze über Feindesland, bis er notlanden musste und in deutsche Kriegsgefangenschaft geriet. Arthur Harris und ihn verband eine lange Freundschaft. Nach dem Krieg betrieben sie gemeinsam in Südafrika eine Schifffahrtslinie. In Peter Tomlinsons Archiv stundenlange Interviews mit Harris, auch über Dresden.
Where Dresden was concerned, it was just another target. It happened to be an important one, and the orders for bombing Dresden came from Eisenhower's combined headquarters, and I checked it up with the Air Ministry, and it was confirmed by the Air Ministry that the place was to be bombed.
Sir Arthur received the command to bomb Dresden from General Eisenhower, who was the supreme Allied commander.
Sir Arthur erhielt den Befehl, Dresden zu bombardieren, von General Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der alliierten Truppen. Und weil Dresden nicht zu seinen Zielen gehörte, vergewisserte er sich beim britischen Luftfahrtministerium, das bestätigte, dass Dresden zu bombardieren sei. Die Stadt wurde bombardiert und danach wollte keiner mehr dafür verantwortlich sein. Und Harris stand alleine da. Was aber nur wenigen bekannt ist, die Angriffe fanden in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar statt. Doch am nächsten Tag griffen 400 amerikanische Bomber Dresden an. Am nächsten Tag kamen sie wieder und bombardierten. Und dann griffen sie noch einmal am 2. März an. Die Amerikaner haben Dresden also dreimal angegriffen. Trotzdem wird Sir Arthur die Verantwortung alleine angelastet. Und selbst Churchill hat sich von ihm abgewandt. Sir Arthur Harris hatte immer die Größe, sich nicht darüber zu beklagen oder öffentlich seine Sicht der Dinge darzustellen. Aber heute kann es ja bekannt werden, dass es eine übergeordnete Entscheidung gewesen ist.
It was an overall decision by the Supreme Allied Commander.
Es ist traurig, aber wie sagen Sie in Deutschland?
Krieg ist Krieg und Befehl ist Befehl. Is that right?
Group Captain Peter Johnson war Kommandeur einer Pathfinder Squadron, eine Einheit also, die für die Bomber die Ziele zu markieren hatte.
What we were told and what we were told to tell the crews was that the Russian advance had been halted about 150 kilometers from Dresden.
Was uns gesagt wurde und was wir den Crews sagen sollten, war, dass der russische Vormarsch 150 Kilometer vor Dresden zum Stillstand gekommen sei. Und die Russen hätten darum gebeten, dass die Nachrichtenverbindungen zwischen der deutschen Ost- und Westfront bombardiert und dadurch so stark wie möglich behindert werden sollten. Sie haben befürchtet, die Deutschen könnten neue Truppen von der West- an die Ostfront verlegen, um sie zu halten.
Regiments, men from the western front to the east in order to hold up the eastern front. And
der Bitte der Russen entsprechend waren in Ostdeutschland die Ziele wie Leipzig, Chemnitz, Berlin alle auf der Zielliste.
The targets in East Germany, Leipzig, Chemnitz, Berlin were all on the target list.
War es Ihnen überlassen, welcher Teil Dresdens bombardiert werden sollte, oder haben Sie von höherer Stelle den Befehl erhalten?
What part of the town should be bombed?
That was planned by the staff and transmitted to us, and we.
Das wurde vom Stab geplant und uns übermittelt. Wir haben lediglich eingeteilt, welche unserer Leute wie und wo beim Bombardement eingesetzt werden, damit das gesamte Gebiet der Stadt möglichst getroffen würde.
Das Ziel Dresden. Der markierte Sektor war zu treffen, die historische Altstadt. Zur Vorbereitung von Angriffen hatte die Royal Air Force genaue Beschreibungen aller feindlicher Städte, genannt Bombers Baedeker. Über Dresden ist vermerkt, Hauptstadt von Sachsen, an beiden Ufern der Elbe, hat eine Altstadt, deren Bedeutung aber nicht erwähnt wird. Und einige Industrie, darunter wenig kriegswichtige. Hier der geheime Angriffsbefehl, herausgegeben vom Hauptquartier am 13. Februar 1945. Das Hauptquartier befiehlt für denselben Tag zwei Angriffe auf das Ziel mit dem Codenamen Chevin, gemeint ist Dresden. Der Himmel soll in dieser Nacht klar sein. Der erste Angriff ist für 22.15 Uhr befohlen, der zweite für 1.30 Uhr nachts. Dresden war eines der östlichsten Ziele von Bomber Command, also ein extrem weiter Weg für die 772 Bomber der beiden Nachtangriffe. 2700 Kilometer hin und zurück, Flugzeit 10 Stunden. Night Raid Report, der Bericht Nummer 837 über den ersten Besuch der Bomber in Dresden. Sie hätten 85% des Zielgebiets vernichtet und sollen immensen Schaden an Gleisanlagen und Industrie angerichtet haben. Kurz darauf, die Altstadt sei zu 85% ausradiert. Kasernen und Militäranlagen, heißt es, seien weniger betroffen. Einer der letzten Lancaster-Bomber in einem Museum in Mittelengland. Seine schwerste Last waren solche Luftminen, genannt Blockbuster, von denen auch eine über Dresden niederging. Colin Campbell war Navigator und mit 22 der Älteste an Bord. Er flog 26 Angriffe, zuletzt gegen Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden. Alle 6 Minuten musste der Navigator den Standort bestimmen und im Zweifel den Kurs korrigieren lassen. Die Maschinen flogen im Dunkeln als ungeordneter Pulk. An den Luftwirbeln merkte der Pilot, wenn er der Maschine vor ihm zu nahe gekommen war.
Erinnern Sie sich noch an den 13. Februar 1945, als Sie den Befehl erhielten, nach Dresden zu fliegen? Ich erinnere mich noch sehr deutlich. Anfangs war es ein ganz gewöhnliches Unternehmen, wie wir schon andere hinter uns hatten. Man hat uns das Ziel mitgeteilt und gesagt, dass es ein strategisches Ziel sei. Dass verschiedene Punkte vom Masterbomber markiert werden würden, wie der Eisenbahnknotenpunkt und das Hauptquartier der deutschen Armee. Ziele, die wir treffen sollten. Was auf mich aber den größten Eindruck machte, war die Tatsache, dass dies der längste Flug sein würde, den ich bis dahin in einer Lancaster unternommen hatte. Über 1800
Meilen. So würden Sie sagen, der Angriff auf Dresden war Routine? Ja, insoweit wir wussten, dass das Ziel vor uns schon bombardiert war. Die erste Bomberwelle war so 2 Stunden vor unserer Ankunft über dem Ziel. Ich erinnere mich an Kameraden, die mir erzählt haben, dass sie die Brände schon aus einiger Entfernung gesehen haben. Ungefähr 10 Meilen vor dem Ziel übernahm dann der Bombenschütze die Kontrolle über das Flugzeug. Er lag in der gläsernen Nase des Flugzeugs auf dem Bauch, schaute durch sein Zielgerät und dirigierte den Piloten. Zu diesem Zeitpunkt war meine Aufgabe als Navigator erst einmal erfüllt, denn er sagte dem Piloten, ob er mehr Backbord oder Steuerbord zu fliegen habe. Und in einer bestimmten Entfernung zum Ziel, die er durch sein Zielgerät ausmachte, gab er den Befehl, Kurs halten, 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 Bomben sind ausgeklingt. Gab es etwas Besonderes beim Angriff auf Dresden, das ihn von anderen unterschied? Aus meiner Sicht nicht, nur dass hinter dem Ziel 2 unserer Motoren ausfielen und das bedeutete für uns, dass wir sehr an Geschwindigkeit verloren und der Wind uns über die Schweiz trieb. Unser Flugingenieur errechnete dann, dass es uns nicht mehr möglich sein würde, nach England zurückzukommen. Und deshalb änderten wir unseren Kurs und flogen Juvencourt, einen kleinen Flugplatz südlich von Reims, an, wo wir notlandeten. Max Hastings, Chefredakteur des Londoner Daily Telegraph, hat das englische Standardwerk über Bomber Command geschrieben. Nach 1944 sind vernünftige Gründe schwer zu erkennen, deutsche Städte zu bombardieren, um militärischer Vorteile willen. Nach meiner Meinung wurden die Bombardements Anfang 1945 fortgesetzt, nicht wegen eines militärischen Zwecks, sondern weil diese gewaltige Bomberflotte einfach da war und keiner wusste, wozu sonst. Und weil Deutschland den Krieg fortsetzte, entschied man, dass es undenkbar sei, die Bombe einfach am Boden zu lassen. Niemand hatte den strikten moralischen oder militärischen Willen, Stopp zu sagen. Was glauben Sie, waren die Gründe für den Angriff auf Dresden im Februar 1945? Der Angriff auf Dresden war Mittelpunkt einer großen Auseinandersetzung. Er fand zu einem Zeitpunkt des Krieges statt, zu dem nach meiner Meinung die Operationen vom Bomber Command gegen deutsche Städte keinen militärischen Zweck mehr erfüllten.
telling phrase.
Da ist ein sehr bezeichnender Satz in den Instruktionen vom Bomber Command an die Schwadrone, die ich bei Recherchen für mein Buch gefunden habe. Da sind zunächst alle Gründe aufgeführt, warum Bomber Command Dresden angreifen wollte. Weil die Stadt ein Kommunikationszentrum war, weil sie ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Ostfront war. Aber es endet mit dem meiner Meinung nach verräterischen Satz. Und außerdem wurde das Ziel ausgesucht, um den Russen zu zeigen, wozu Bomber Command fähig ist. Welche komplexen militärischen, diplomatischen und politischen Diskussionen dem Angriff auf Dresden auch vorausgegangen sein mögen, ich glaube, er war vor allem als eine Demonstration an der Ostfront gedacht, um zu zeigen, was Bomber Command leisten kann. Welche Bedeutung hat der Angriff auf Dresden für die Geschichte von Bomber Command? Es gab zwei Gruppen Opfer von Bomber Command. Zum einen die Zivilisten in Deutschland, zum anderen die Besatzungen von Bomber Command, von denen viele umkamen. Man muss sich ins Gedächtnis rufen, dass Deutschland für die Besatzungen in den Bombern kein Land voller lächelnder Mädchen in Bierlokalen war. Für sie war Deutschland voller Gefahren, die aus der Dunkelheit kamen, voller Nachtjäger, Flakscheinwerfer und Flugabwehrkanonen, durch die Tausende ihrer Kameraden bereits umgekommen waren. Die meisten von ihnen reagieren bis heute verbittert auf die Vermutung, dass zum großen Teil des Krieges ihre Handlungen nicht gerechtfertigt waren, weil sie damals glaubten, der Zweck heilige die Mittel. Aber ich bin sicher, dass viele Veteranen heute erkennen, dass die Angriffe vom Frühjahr 45, bei denen Deutschland verheerende Zerstörungen erlitt, nicht zu rechtfertigen sind. Und schon damals, glaube ich, haben einige erkannt, dass die moralische Rechtfertigung für das, was Bomber Command tat, sehr fadenscheinig geworden war.
Aus niedriger Höhe haben wir den Anflug der Bomber nachvollzogen. Das markante Oval des Stadions mit dem Fußballfeld war der Zielpunkt. Wenn hier die Bomben ausgeklinkt wurden, trafen sie die dahinterliegende Altstadt. Die Semperoper, das Karree des Zwingers, die Hofkirche mit ihrem grünen Dach, dahinter das Schloss, alles in Stunden vernichtet. Die Kreuzkirche ebenfalls mit einem grünen Kupferdach, das Rathaus mit seinem Turm. Dieses Gebiet war bis zum Angriff noch eng bebaut. Hinter dem Stadion der große Garten mit dem Zoo. Filmaufnahme aus einem britischen Flugzeug in der Nacht des Angriffs vor 50 Jahren. Eine Dresdner Legende behauptet, aus dem Inferno heraus soll ein Verräter mit einer Taschenlampe den Bombern den Weg gewiesen haben. Hier habe er angeblich gestanden, auf dem Turm der Villa San Remo im Stadtteil Weißer Hirsch. Er hat hier mit seiner Familie seit 1938 gewohnt. Der Kameraproduzent Charles Noble, US-Bürger, hier mit seinem Sohn John. Nach dem Krieg wurden sie von den Sowjets verhaftet, der Sohn bis 1955 in Sibirien festgehalten. John Noble hat eine Erklärung für die Legende mit der Taschenlampe.
Als ich von der Sowjetunion zurückkam, da habe ich eine große Pressekonferenz in Berlin gehabt. War Presse von aller Welt da, weil Präsident Eisenhower sich eingesetzt hatte und das hatte eben die Weltpresse in Aufmerksamkeit gebracht. Und kurz nachdem diese Pressekonferenz stattgefunden hat, fing Ministerpräsident Seydowitz an zu sagen, Moment mal, Nobel, der ja 9,5 Jahre in Russland, in russischer Haft gewesen ist, das war ja alles berechtigt, denn guck mal, was für ein schlimmer Mensch er und sein Vater waren. Sein Vater hat sogar den Angriff über Dresden geführt und da ist kein Wort davon wahr, aber es war eine Erklärung, die er gemacht hat, um zu rechtfertigen, dass ich in russischer Haft gewesen bin. Und ich kann nur sagen, es ist nicht ein Wort davon wahr, Aber dadurch ist diese Legende ins Leben gerufen worden. Es hat in Büchern gestanden, es hat in Herrn Seidewitz sein Buch drin gestanden. Es ist in den Schulen gelehrt worden, die Rundfahrten durch Dresden haben darüber gesprochen. Aber trotzdem, mein Vater war genauso im Luftschutzkeller. Ich war draußen und habe mit meiner Cousine die ersten Bomben fallen sehen, aber mein Vater ist überhaupt nicht draußen gewesen.
Werden Sie heute noch manchmal darauf angesprochen, nachdem Sie zurückgekehrt sind nach Dresden?
Heute noch etwas, aber als ich zuerst zurückkam, ja, da war es, was wollen Sie denn hier? Sie haben ja Dresden mit, Ihr Vater hat Dresden mit zerstört und jetzt wollen Sie wieder Ihr Haus zurückhaben, Sie wollen Ihr Betrieb zurückhaben. Es war, als ob das eine Anschuldigung war. Und es ist natürlich eine unheimliche Anschuldigung, wenn es wahr wäre.
John Noble hat seinen Betrieb nach langen Querelen mit der Treuhand zurückbekommen und ist wieder Unternehmer in Dresden. Die Landesregierung präsentiert ihn gern als Beispiel für Mut und Initiative im Osten. Mit seinen Apparaten hat er eine Marktnische getroffen. Die Panoramakameras für Profis werden sogar nach Japan exportiert. Auf die Elbwiesen und zu einem Kapitel, das bis heute in Dresden mitunter heftig diskutiert wird. Christian Just, damals 15, hatte die Nachtangriffe in der Altstadt überlebt und sich mit seiner Mutter hierher in Sicherheit gebracht.
Es heißt ja nun immer wieder von Dresdnern, die diese Angriffe überlebt haben, hier auf den Elbwiesen hätte es Tieffliegerangriffe gegeben. Haben Sie die erlebt?
Ich habe keinen einzigen Tiefflieger gesehen. Das hätte mich schon interessiert, aber ich habe keinen gesehen, auch keinen gehört. Ich habe gehört, wie die Bomben abgeworfen wurden und ich habe gehört, wie die Bomben explodierten. Meines Erachtens etwas weiter weg, als nicht hier in der Nähe, wo meine Mutter gesehen hat, dass hier ein Reihenwurf in der Elbe ging. Aber ich habe sonst nichts gesehen und gehört.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum so viele Dresdner, die nun drei Angriffe so wie Sie erlebt haben, behaupten, Tiefflieger seien hier auf den Elbwiesen zu Massakern angetreten?
Also ich möchte da nichts erklären. Ich kann das nicht erklären. Man kann es nicht beschreiben. Dieses dauernde Anfliegen und Stürzen, Bomben, Explosionen, Augenblick Ruhe, wieder Anflug, wieder Bomben, wieder Explosionen. Und das hörte und hörte nicht mehr auf. Und dass man da irgendwie dann überdreht wurde. Also ich bin am nächsten Morgen rumgelaufen und ich muss sagen, also wenn jemand mich fragt, wie bist du da rausgekommen, sage ich, weiß ich nicht. Ich bin einfach rausgekommen. Man hat irgendwie abgeschaltet, das Gefühlsleben war irgendwie überdreht. Und dann kann man durch was gesehen haben oder was man dann sich irgendwie zu erklären versuchte.
Im Begräbnisbuch des Heidefriedhofs Paul Just, der Vater. Er war beim Angriff auf den großen Garten ums Leben gekommen. Als der Sohn nach dem Krieg das Buch einsah, um das Grab des Vaters zu finden, machte er eine makabre Entdeckung. Er selbst stand als Todesopfer in der Liste. Massengrab und Gedenkstätte auf dem Heidefriedhof. Unter dem Rasenviereck liegt die Asche von 6.865 Opfern, die auf dem Altmarkt verbrannt worden waren. Wenn Christian Just das Grab seines Vaters besucht, weiß er nur ungefähr, wo der Leichnam bestattet wurde. Die Gedenkstätte auf dem Heidefriedhof erinnert auch daran, was vor Dresden geschah. Ein kaum glaubliches Schicksal erlitt Elisabeth Vogt in jener Nacht. Sie hatte am Nachmittag ihren Sohn Uwe geboren, der also am Jahrestag des Angriffs den 50. Geburtstag feiert. Während der Schwangerschaft war die junge Frau an Kinderlähmung erkrankt und lag also bewegungsunfähig auf einer Trage im Keller.
Und dann kamen schon die ersten Bomben. Und da wurde es gleich finster im Keller, wo ich stand. Und dann lief heißes Wasser runter, da waren die Heizungsrohre betroffen. Und nun wusste ich aber nicht, was das für Wasser war. Nicht? Und die Trage war vielleicht 20 cm hoch. Da habe ich mir gedacht, ob du jetzt ertrinkst oder was. Und die Leute stürmten an mir vorbei, alles im Finstern, es war schrecklich. Und dann riefen sie auch schon, alles aus dem Haus, das Haus brennt ab. Und die Wöchnerinnen, die waren in diesem einen Raum untergebracht und konnten nicht raus. Die schrien und die waren eben verschüttet worden. Ja, und dann rannten sie alle raus. Und dann kam doch noch jemand. Ich habe dann Hilfe gerufen und dann trugen sie mich über den Hof. Tja, das ist so ein Karree. Diese Frauenklinik, die war, hatte in der Mitte so einen Hof mit Bäumen und sowas. Die brannten dann schon. Und haben sie mich dann ins Vordere rausgebracht, auch wieder in den Keller. Aber da war ich nicht lange, dann hieß es schon wieder, das Haus brennt auch ab, alle raus. Und da haben sie mich über die Straße, Bodenhausstraße hieß sie, glaube ich, getragen auf die Wiese und abgestellt. Ja, und da stand ich.
Es war ja Winter. War es kalt oder war es warm durch die Brände?
Kalt war. Ich hatte ja eigentlich nur das nasse Nachthemd an, nicht? Und eine Decke drüber, weil ich ja nass geworden war von diesen Rohrbrüchen. Ja, und dann lag ich da und ich dachte, was machst du jetzt? Du kannst dir ja nicht helfen. Und die Leute, die strömten da vorbei, es brannte ja alles. Und da war so ein Mann von Ordnungsdienst, der hatte so eine Ordnungsbinde am Arm. Und den habe ich gerufen und der hat sich dann auch ein bisschen um mich gekümmert. Ich sagte, ich versuche schon, wie ich ihnen helfen kann. Dann hielten natürlich Personen, PKWs vor der Frauenklinik, da stiegen Ärzte und so weiter ein und mit Koffern und die fuhren alle weg.
Frau Vogt wurde in dieses Sanatorium gebracht, nach Kreischer bei Dresden. Nach Tagen landeten hier auch die überlebenden Säuglinge aus der Klinik. Fast alle Mütter waren jedoch beim Angriff auf die Klinik ums Leben gekommen. Auf dem Friedhof von Kreischer wurden jene Säuglinge bestattet, die ohne ihre Mütter nicht überleben konnten. Im Begräbnisbuch der Gemeinde kann man sie bis heute finden. Manche noch nicht einmal mit einem eigenen Vornamen. Im 100-jährigen Bau stießen wir auf Dokumente, die bislang verlegt, vertauscht waren oder zu DDR-Zeiten gesperrt, da sie aus der Nazi-Verwaltung stammten. Es ist bekannt, Dresden war 1945 militärisch unverteidigt und hatte nicht einmal Bunker für seine Bürger. Aber die Dokumente belegen, die Stadt war wie andere auf viele Todesopfer bestens vorbereitet. Die Stadt Dresden lässt sich geheim schon am 19.01.1939 von den Kollegen in Essen über das Bestattungswesen informieren. Die Zahl der Leichenträger, die Menge an Chlorkalk, 40 Fässer sind vorgesehen. Viele Seiten stark und voller Namen, Adressen und Telefonnummern. Der Bereitschaftsdienstplan, gültig ab 21.01.1943 für die 7 Bestattungskommandos der Stadt. Im Juli 1944 wird vorsorglich ein Ehrenhain vorbereitet. Ein Sonderrundschreiben des Oberbürgermeisters vom 10. Dezember 1944 über Maßnahmen bei Fliegerschäden, keine Miete mehr für Ausgebombte. Und als es geschehen war, mit Heil Hitler verlangt der Stadtbaudirektor für die Ascheabfuhr, nichts soll umkommen, alles wird noch gebraucht im Krieg, auch die Schuhe vom Heidefriedhof. Der Dresdner Historiker Friedrich Reichert hat nach Studium aller Akten endlich Klarheit geschaffen über die Zahl der Todesopfer.
David Irving hat sich ja als erster im Westen mit dem Angriff auf Dresden beschäftigt. Er war ja Anfang der 60er Jahre ein renommierter britischer Historiker und hat die Zahl von 135.000 Opfern in die Welt gesetzt. Diese Zahl geistert weiter herum.
Ja, diese Zahl von David Irving bezieht sich auf eine Zeugenaussage, und zwar des Leiters der Vermisstenzentrale, die jetzt etwa auch 20 Jahre später nach dem Angriff von ihm erfragt worden ist. Und das ist eigentlich typisch für sämtliche bisherige Literatur, dass man sich also auf solche Zeugenaussagen berufen hat. Hier liegen also erstmals jetzt Akten vor, die das tatsächlich belegen.
Die den wirklichen Stand
belegen. Die den wirklichen Stand belegen.
Herr Reichert, Sie haben sich ja nun aufgrund der neu aufgefundenen Akten noch einmal mit der Zahl der Opfer beschäftigt. Wie ist denn der Stand Ihrer Forschung?
Ja, diese Akten belegen, dass mehrfach Berichte angefertigt wurden über die Zahl der geborgenen Opfer der Luftangriffe. Und es zeigte sich dass die hier genannten Zahlen übereinstimmen mit der Schlussmeldung des höheren Polizei- und SS-Führers Elbe vom 15. März 1945, wo die Rede ist von 18.000 geborgenen Toten bis zum 10. März 1945. Es gibt weitere Berichte bis Ende für den Heidefriedhof bis Ende April 1945 und für den Johannesfriedhof noch im Juli 1945. Zählt man diese Zahlen zusammen, ergibt sich also eine Gesamtzahl von 21.000 Toten, die auf beiden Friedhöfen bestattet worden sind.
Nun sind doch aber im Laufe der Jahre immer wieder Tote gefunden worden bei Bauarbeiten, bei Ausschachtungsarbeiten. Ist auch darüber Buch geführt worden?
Auch darüber ist sehr genau Buch geführt worden. Es gibt also hier im Stadtarchiv Akten für die Zeit Oktober 1945 bis 1957. Dort sind also Berichte enthalten über die Bergung von etwa 1500 Toten. Rechnet man die Lücken hinzu, also vom Mai 45 bis Oktober 45 und auch noch nach 1957, dürfte also die Zahl der unter den Trümmern geborgenen Toten auch etwa 2000 nicht überschreiten.
Das heißt, nach Ihren Forschungen sind insgesamt wie viele Menschen bei diesen Bombenangriffen ums Leben gekommen?
Wie schon gesagt, also es bestätigt sich die Schlussmeldung vom 15. März 1945, wo man also mit 25.000 Toten rechnete.
Nun hört man ja, wenn man über das Thema recherchiert, mit Leuten redet, immer wieder, ja, man kann das ja gar nicht genau feststellen, weil im Feuersturm sind ja eine unbestimmte Zahl von Menschen einfach verbrannt, von denen hat man ja nicht mehr Asche gefunden. Darüber haben Sie ja auch gearbeitet.